Danke, Alex. Ich finde es sehr gut, dass Sie haben schon gehört, dass diese Auseinandersetzung mit dem Inhalt schon begonnen hat, mit dem ersten Input. Ich werde aber überhaupt nicht kein Wort über den Inhalt des Buches sagen. Ich werde mich eher auf einen anscheinend äußerlichen Aspekt konzentrieren des Buches, und ich werde versuchen, das Buch historisch zu kontextualisieren. Es wurde schon gesagt, dass dieses Buch, das ich geschrieben habe, vom Postkommunismus redet. Eigentlich der Untertitel des Buches ist vom Ende des Postkommunismus. Also es ist nicht vom Postkommunismus, sondern vom Ende des Postkommunismus. Was ist das Ende des Postkommunismus? Das ist dieser historische Moment, in dem diese ganze Rede von der endgültigen Befreiung der Menschen, Befreiung von dem sogenannten doppelten Totalitarismus, immer wird dabei gedacht, zuerst der nazifaschistische, dann der kommunistische Totalitarismus. Diese ganze Rede, die Anfang der 90er so ernst genommen wurde, einfach an Glaubwürdigkeit verloren hat, an Überzeugungskraft, an ihre historische Legitimation. Das ist der Moment, den ich das Ende des Postkommunismus nenne. Das ist ein Moment, in dem die Geschichte wieder offen ist. Steht, in dem die Zukunft sozusagen davon abhängt, was wir tun, was wir sagen. Und das ist eben das Paradoxon des Postkommunismus. Einerseits ist er besessen von der Vergangenheit, ständig wird erinnert an schlechte Vergangenheit, totalitaristische Vergangenheit. Doch nur um in dieser Besessenheit nicht nur jede Spur von historischer Erfahrung auszulöschen, sondern auch um uns daran zu hindern, in der heutigen Realität, in der Aktualität eine Erfahrung zu machen, in der Aktualität des Geschehens. Das Pamphlet, von dem wir heute reden, ich nenne das Pamphlet, ist für mich ein wichtiges Symptom vom Ende des Postkommunismus. Das ist ein Text der Wende. Der Wende nicht vom Kommunismus zur Demokratie, sondern der Wende vom Postkommunismus zu dem, was noch keinen Namen hat, was noch vollkommen offen ist, was noch kein Wesen, keine Form hat, weil, was ich schon gesagt habe, das alles hängt davon ab, was wir tun und auch was wir sagen. Und das betone ich ganz, ganz stark, wie wir es sagen. Nicht nur was wir sagen, sondern wie wir es sagen. Und hier muss mich gleich korrigieren, der kommende Aufstand ist für mich nicht bloß ein Text dieser Wende vom Postkommunismus zu 9, sondern vielmehr eine Stimme dieser Wende. Wenn ich sage die Stimme, dann das ist meine Tochter. Das ist die Stimme meiner Tochter. Aber ich rede jetzt von der Stimme dieses Textes. Also deshalb möchte ich an den Text von einer eher ungewöhnlichen und am ersten Blick unwichtigen Seite herantreten, von seiner rhetorischen Seite. Eben der Text ist für mich, wie gesagt, eher eine Stimme, die Stimme einer historischen Wende. Die Stimme, Sie haben sicherlich gehört, den berühmten Satz von Freud, die Stimme des Intellekts ist leise, ruft aber nicht, solange Gehör schafft. Darum geht es. Das ist ein Text, der eine Stimme hat. der mit einer Stimme redet. Und das ist eben, was ich betonen will. Zuerst sollten wir die Rhetorik nicht unterschätzen. Sie ist nicht bloß eine äußerliche Form der Gedanken, genauso wie die Sprache nicht eine Packung der Gedanken ist. Wenn die Sprache eine performative Kraft haben sollte, dann äußert sich diese vor allem im rhetorischen Charakter der Sprache. Außerdem ein Pamphlet, aus dem keine Stimme zu hören wäre, wäre auch kein Pamphlet, sondern nur ein Text. Dieses Buch ist kein Text, ist ein Pamphlet, ist eine Stimme. Was ist also rhetorisch so entscheidend an diesem Text? Er hat nämlich eine offensichtliche Überzeugungskraft, hat die Qualität, uns zu überzeugen, wenn das nicht wirklich funktioniert, heißt es noch immer nicht, dass diese Überzeugungskraft nicht ein wichtiger Moment dieses Textes ist. Jetzt einen ganz, ganz kurzen Rekurs auf die klassische Theorie der Rhetorik, auf Aristoteles. Nur eine Minute. Also, ja, genau, das ist wieder die Gegenwart. Weil Aristoteles unterscheidet drei Formen der Rhetorik. Die eine, die sich auf Gegenwart bezieht, ist die sogenannte epidiktische, das ist die Lobrede. Es geht um Lob und Tadel. Diese Rhetorik bezieht sich auf die Gegenwart. Die sogenannte deliberative oder politische Rhetorik, das ist die Rede, die sich bezieht auf die Zukunft. Der Redner oder die Rednerin will die Zuhörer zu bestimmten Aktionen, zu einer Handlung, die in der Zukunft liegt, motivieren. Das ist die sogenannte politische Rede. Und die dritte Form der Rhetorik ist die forensische. Die bezieht sich grundlegend auf die Vergangenheit, auf die Ereignisse in der Vergangenheit. Man nennt sie auch die Gerichtsrede. Das ist der Diskurs des Gerichtssaals, in dem es um die Rechtmäßigkeit der vergangenen Ereignisse geht. Ich behaupte jetzt, dass die Rhetorik des Postkommunismus im Grunde genommen eine forensische ist. Die Rede des Postkommunismus ist eine Art Gerichtsrede. Mit anderen Worten, der Postkommunismus spricht die Geschichte nur noch in einer Art Gerichtssaal an. Seine Rhetorik reduziert die antagonistische, also politische Wahrheit der historischen Ereignisse auf ein nach juristischem Muster strukturiertes Verhältnis von Tätern und unschuldigen Opfern. Das ist das berühmte schwarze Buch vom Postkommunismus. Das ist das, wie man die Vergangenheit versteht. Man zählt ständig immer wieder die Opfer, wie viel Mao, wie viel Hitler, wie viel Castro und so weiter umgebracht haben. Die Geschichte wird nur noch mit einem forensischen Interesse untersucht, als Leichnam, der nützliche Aufschlüsse in einem Gerichtsverfahren gibt. Die forensische Rhetorik des Postkommunismus dominiert und gleichzeitig artikuliert den ganzen Horizont der bürgerlichen individualistischen Rechtsideologie. Die Rhetorik, die noch immer hegemoniale Ideologie unserer Zeit artikuliert. Bekanntlich ist der Postkommunismus auch als postutopisch und postpolitisch definiert. Explizit als eine Rückkehr von der Zukunft, so Kreuz etwa. Hat also kein Interesse an der Zukunft. Und jetzt in den ersten Sätzen des Buches, im fünften Satz steht es ein Zitat: Die Zukunft hat keine Zukunft mehr, ist die Weisheit jener Epoche, die unter dem Anschein einer extremen Normalität auf der Bewusstseinsebene der ersten Punks angelangt ist. Bekanntlich No Future, Ende der 70er Jahre. Interessanterweise fand diese Rückkehr von der Zukunft zurück zur Vergangenheit zuerst in Frankreich stand. Pierre Nora, ein französischer Historiker, diagnostiziert diese Wende zur Vergangenheit in Frankreich der 70er Jahre. Er nennt drei Ursachen dafür. Die späten Folgen der Ölkrise vom Anfang der 70er, der politische Abgang der französischen kommunistischen Partei mit der Publizierung von Acte de Gulag, die negativen Auswirkungen der De Gaulle-Ära. So, ab Mitte der 70er Jahre und zur gleichen Zeit datiert man auch die neoliberale Wende, nicht nur mit Margaret Thatcher, sondern auch mit Deng Xiaoping in China, und auf den Übergang zur postfordistischen Produktionsweise. Also zu der Zeit, da litt man ausgerechnet in Frankreich die Nation der Revolution jedes Interesse für die Idee der Revolution. Stattdessen, nach Nora, kommt es zu, wie er sagt, einer neuen Gedächtniskonjunktur, die sich später mit dem Untergang des Kommunismus 89 weltweit verbreitet. Der kommende Aufstand markiert also das Ende dieser Ära, das Ende dieser Obsession mit der Vergangenheit. Die Rhetorik dieses Textes ist nicht mehr eine forensische. Die redet nicht von den Ereignissen aus der Vergangenheit. Sie ist eine politische. Das heißt, nach so langer Zeit hören wir wieder eine Stimme, die uns zur Handlung motivieren will. Das ist das Neue, aber das Neue dieses Buches finde ich unabhängig von dem Inhalt, im Rhetorischen. Und nochmals, ich glaube, dass dieses Rhetorische nicht zu unterschätzen ist. Jetzt können wir dann weiter über den Inhalt reden.